Hallo und herzlich willkommen im Zukunftsmut Podcast, deinem Podcast für Zukunftsgestaltung und Zufriedenheit im Job. Ich bin Juliane Rosier und ich zeige dir, wie du trotz aller Unsicherheiten im Innen und Außen deinen beruflichen Weg mutig, selbstbestimmt und voller Zuversicht gestalten kannst. Ganz nach dem Motto Zukunftslust statt Zukunftsfrust. Viele Angestellte erleben aktuell tiefgreifende Veränderungen. Stellen fallen weg, Sicherheiten bröckeln, Entscheidungen müssen schneller getroffen werden, als es sich auf gut anfühlt. In solchen Momenten entsteht häufig der Wunsch, möglichst rasch wieder Halt zu finden, manchmal um den Preis der eigenen Klarheit. In dieser Folge sprechen wir darüber, was nach einem Jobverlust wirklich hilft. Es geht um New Placement, um Rebound-Jobs und um die Frage, wie aus einem scheinbaren Ende ein neuer, tragfähiger Anfang werden kann. Ich freue mich sehr, heute Dr. Sabrina Seplin, Gründerin und Geschäftsführerin von Restart Career, zu Gast zu haben. Gemeinsam schauen wir darauf, was Angestellte in dieser Phase wirklich brauchen und wie Zukunftsmut entsteht, wenn Orientierung wichtiger wird als Geschwindigkeit. Viel Spaß beim Zuhören. Alle relevanten Links findest du wie immer in den Shownotes. Liebe Sabrina, ich freue mich sehr, dass du heute im Zukunftsmut-Podcast zu Gast bist. Und ja, schön, dass du hier bist.
Ja, ich freue mich, da zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Du hast eine Outplacement-Agentur gegründet, die Menschen nach Jobverlusten und beruflichen Umbrüchen begleitet, also genau in Phasen, wo viel Unsicherheit entsteht und vieles ins Wanken gerät. Magst du uns mal erzählen, was war deine Motivation dahinter?
Ja, also tatsächlich war meine Motivation, dass ich selber an einem beruflichen Umbruch stand, für mich beschlossen habe, ich möchte was Neues machen und eigentlich wollte ich schon seit 2001, vor vielen Jahren, als ich mit dem Studium fertig geworden bin, gründen. Und wie das dann manchmal so ist, so, dann hat man nicht die perfekte Idee, dann macht man Karriere und dann ist das alles ja, fühlt sich das irgendwie auch immer richtig an, dann macht man noch einen Karriereschritt und noch einen Karriereschritt und alle Ideen, die ich hatte, habe ich immer totgerechnet und dann habe ich es nie gemacht und jetzt habe ich gedacht, okay, so mit knapp 50 muss ich es jetzt machen, sonst mache ich es nicht mehr in meinem Leben und hatte auch das Gefühl, ich habe jetzt genug Erfahrung und tatsächlich auch eine gute Idee, um jetzt den Schritt zu wagen, mich selbstständig zu machen. Und habe tatsächlich, also man denkt ja manchmal im Nachhinein, jemand hatte dann so die Eingebung und dann war das die perfekte Idee und dann hat jemand losgelegt und tatsächlich war das gar nicht so. Und das vielleicht auch als Mutmacher für alle, die sich selbstständig machen wollen. Das ist jetzt nicht so was Künstlerisches, wo man dann plötzlich so eine Eingebung hat, sondern ich bin da ganz systematisch dran gegangen. Also ich habe, ich will was gründen, ich will mich selbstständig machen, ich will auch was machen, was Impact hat und der Welt was zurückgibt und habe tatsächlich dann ganz systematisch Ideen gesucht und geguckt, wo gibt es Themen, wo es einen riesigen Bedarf gibt, wo das, was es aktuell gibt, diesen Bedarf auch noch nicht so richtig deckt und wo glaube ich auch, dass man tatsächlich dann letztendlich Geld verdienen kann. Ist ja auch nicht zu vernachlässigen. So, es muss irgendwie auch wirtschaftlich sein. Und habe tatsächlich eine Liste von bestimmt 100 Ideen gehabt, von denen ich den Eindruck hatte, das braucht die Welt. Und habe dann die runtergedampft auf 3, wo ich das Gefühl hatte, da habe ich wirklich auch eine Leidenschaft drin. Also das ist was, wo ich selber auch Lust zu hätte. Das, wo ich selber auch das Gefühl hatte, da habe ich ein bisschen Ahnung von. So, das hilft ja auch, wenn man ein bisschen Erfahrung mitbringt. Und ja, habe dann diese 3 Ideen tatsächlich auch ein bisschen getestet. Also ich habe bei Google Geld ausgegeben, eine Website gebaut, Flyer gedruckt, so für eine Idee wirklich hier Menschen Flyer in den Briefkasten geworfen. Schon ein bisschen getestet.
Magst du erzählen, was die anderen beiden Ideen waren?
Ach, ganz verrückt. Also ich wollte eine Filmplattform für Arthouse-Movies gründen. Das war natürlich eine total bescheuerte Idee, weil es da einfach schon so viel gibt und vor allen Dingen Player mit ganz, ganz tiefen Taschen. Aber ich wollte es speziell für ältere Zielgruppen machen. Also, naja, mal gucken. Also das fand ich irgendwie noch ganz spannend, aber da habe ich auch wenig Erfahrung. Und dann wollte ich was im Food-Bereich machen mit Honig, weil ich selber Hobby-Imkerin bin. Spannend. Aber das war auch eigentlich mehr so ein Hobby-Thema. Ich glaube, damit hätte man auch kein Geld verdienen können. Und letztendlich so das ganze Thema New Placement, wie ich das lieber nenne, also eben Menschen in beruflichen Umbruchssituationen zu helfen, kam Ja, war letztendlich das, wo ich auch am meisten Erfahrung mitgebracht habe, weil ich vorher als Geschäftsführerin bei Xingya war und da mich auch schon mit diesem Thema beschäftigt habe. Also wir haben damals überlegt, ob das tatsächlich auch ein Markt und ein Feld ist, wo wir als Xing auch noch besser unterstützen können.
Ah
Deshalb
ja.
hatte ich da dann schon die Idee. Es war für mich trotzdem nicht zwingend naheliegend, genau das zu gründen. Sondern ich habe schon noch mal überlegt, ist es das jetzt eigentlich? Und bin dann aber, je mehr ich mich damit beschäftigt habe, immer mehr dahin gekommen, dass es da einen riesigen Bedarf gibt, weil letztendlich ja einerseits aktuell konjunkturbedingt ganz viele Menschen ihren Job verlieren. Das war vielleicht vor 3 Jahren, als ich es gegründet habe, noch gar nicht so absehbar, dass sich das so gravierend entwickeln würde. Gleichzeitig war aber auch schon absehbar, dass dank KI und Digitalisierung es einfach ganz, ganz viele Umbrüche geben würde. Und selbst damals, als ich drüber nachgedacht habe, war klar, dass ganz, ganz viele Menschen, die unfreiwillig ihren Job verlieren, gar keine gute Unterstützung bekommen. Einfach weil der Markt sehr intransparent ist, weil viele auch gar nicht wissen, dass es Unterstützung gibt und weil tatsächlich auch das, was es am Markt gab, zu dem Zeitpunkt einfach ganz fürchterlich in die Jahre gekommen war. Also da ist gefühlt seit den 80er Jahren nicht so richtig viel Innovation passiert. Und das war für mich dann eigentlich auch der Hauptantrieb, dass ich den Eindruck hatte, da ist ein ganz spannender Markt, den gibt es schon, den muss ich nicht komplett neu etablieren, aber da ist so viel Potenzial, das besser zu machen, digitaler, zeitgemäßer zu machen, bessere Qualität, besser skalierbar, individueller, also einfach ganz, ganz viele Themen, die man da gut machen kann, um diesen Markt auch zu vergrößern und einfach da auch das volle Potenzial zu erschließen und ganz vielen Menschen zu helfen. Und das, ja, das war so der Antreiber, also ganz weit ausgeholt.
Ja, aber das ist super spannend. Und bevor wir gleich in das Thema New Placement nochmal tiefer einsteigen, ich fand das jetzt spannend, weil das wäre eine Frage gewesen, die ich mitgebracht habe, ob du schon immer gründen wolltest. Oder ist ja immer so die Frage, ne? Will man immer schon mal gründen oder ist vielleicht einfach irgendwann so eine Idee da und dann gründet man, aber man hatte das eigentlich gar nicht vor. Und du hast ja jetzt gesagt, das war immer schon dein Traum, schon nach dem Studium und du hast dann wirklich aktiv auch nach Ideen gesucht und letztendlich hast du ja etwas gegründet, was es zwar schon gibt, aber wo du so einen Optimierungsbedarf auf dem Markt gesehen hast. Und ich glaube, das ist ja eine sehr gute Grundlage, weil was ich immer so von meinen Klienten und Klientinnen höre, man sucht immer so nach der einen Idee, die ganz neu ist und die es auch noch gar nicht gibt. Und das finde ich dann immer, ist ja dann noch mal schwieriger, weil man auch nicht weiß, gibt es dafür überhaupt einen Markt? Und ja, wie du sagst, es braucht es eigentlich gar nicht, ne? Also man kann auch was gründen, was es schon gibt, wo man aber vielleicht sieht, oh, da gibt es irgendwie Potenzial, um das noch besser zu machen.
Ja, absolut. Also das ist ja immer die Frage, wenn man eine Idee hat, insbesondere da, wo es etwas noch nicht gibt, ist ja immer die Frage, warum gibt es das noch nicht? Also ist noch nicht jemand drauf gekommen oder gibt es vielleicht einfach auch den Markt und den Bedarf nicht? Und ich glaube, die Frage muss man sich schon kritisch stellen. Und ich persönlich finde es viel leichter, erstmal grundsätzlich von einem Bedürfnis auszugehen, das erwiesenermaßen da ist und wo es auch Lösungen schon gibt, wo man aber sieht, die Lösungen sind einfach nicht gut. Also für mich war tatsächlich so ein bisschen Vorbild aus einer ganz anderen Branche Ankerkraut. Den Gewürzemarkt gibt es seit Jahrhunderten und der war aber einfach so angestaubt. Ne? Da war irgendwie nichts mehr toll und spannend und dann ist Ankerkraut in den Markt gegangen, einfach mit tollen Designs, mit tollen Mischungen und hat diesen Markt einfach völlig neu erschlossen. Und hat dann ja auch ganz viele Nachahmer gefunden, so, ne? Aber das war so ein bisschen das, wo ich gedacht habe, ja, eigentlich ist genau das mit dem Outplacement-Markt, den nennen wir jetzt erstmal nicht mehr Outplacement, sondern New Placement, weil es geht ja darum, was Neues zu finden, nicht irgendwo rauszugehen. Und finden den einfach mal neu, so, ne? Und trotzdem wissen wir, es gibt den Markt und es gibt das Bedürfnis und es gibt da auch eine Zahlungsbereitschaft grundsätzlich mal.
Und genau, wenn wir da jetzt mal inhaltlich einsteigen, du sagst jetzt schon, du nennst es nicht mehr Outplacement, sondern New Placement, weil es wirklich darum geht, hier etwas Neues zu finden und nicht einfach nur raus aus dem Unternehmen zu gehen. Was zeichnet euch aus? Oder was, wo sagst du, dass es irgendwie, das macht ihr anders oder das macht ihr besonders?
Also ich würde sagen, es sind drei Dinge. Das eine, das war so einer der Ansprüche, mit dem wir rangegangen sind, ist, dass wir gesagt haben, das muss so ein bisschen aus dieser elitären Führungskraftecke raus. Weil einfach bis dato die Angebote auch teilweise sehr, sehr teuer waren, weil sie einfach komplett über Menschen gesteuert waren. Also sozusagen klassisches Outplacement ist, ich bekomme einen Outplacement-Berater oder Karriereberater sozusagen an die Seite und mit dem mache ich so und so viele Termine und gehe durch ein mehr oder weniger strukturiertes Programm, um mir zu helfen, eben einen neuen Job zu finden oder in die Selbstständigkeit zu gehen. Und das ist natürlich tatsächlich, wenn ich da viele Termine mache, auch einfach teuer. Und führt dazu, dass in der Vergangenheit das teilweise deutlich über 10.000 Euro gekostet hat oder Durchschnittspreis waren 8.000 Euro. Und das ist natürlich was, was so für die Breite an Mitarbeitenden einfach vielleicht auch zu teuer ist oder nicht mehr in Relation auch zu einem Abfindungsangebot bei einer Trennung steht. Das heißt, einer unserer Ansprüche war, das muss günstiger werden. Wir müssen Angebote schaffen, die eine hohe Qualität haben, also nicht nur Schmalspurprogramme sind, sondern die eben wirklich richtig gut sind und hilfreich sind, aber die deutlich erschwinglicher sind. Und da kam dann ein zweiter Aspekt rein, dass wir gesagt haben, warum muss denn eigentlich alles wirklich über einen Menschen ablaufen? Man kann doch so viel digitalisieren. Und da kam dann natürlich auch meine Xing-Erfahrung und auch die meiner Mitgründer rein, die eben auch aus dem Digitalhintergrund kommen, dass man einfach ganz, ganz vieles digital abbilden kann und nicht für alles einen Menschen braucht. Also Beispiel, wenn man einen Lebenslauf optimiert, haben wir mittlerweile ein sehr umfassendes KI-Tool gebaut, wo eine KI ein Interview mit mir führt, und rausfindet, was habe ich gemacht, welche Stärken habe ich, was habe ich für Erfolge erzielt, und dann baut eine KI im ersten Schritt automatisch einen neuen oder optimierten Lebenslauf mit unseren Vorgaben. Und dann schaut bei uns nochmal ein Mensch drüber und macht den Feinschliff, aber das ist nichts, wo ja, man sozusagen Händchen halten mit einem Karriereberater den Lebenslauf bauen muss, ne? Und das sind Themen, die das aus meiner Sicht einerseits in der Qualität auch deutlich besser machen, weil es einfach eine einheitlich sehr hohe Qualität orientiert an Best Practices ist und nicht von der individuellen Person mehr so abhängig ist und gleichzeitig aber auch besser skalierbar und günstiger macht. Also das ist so der eine Aspekt, wirklich, wir wollen der Breite der Menschen, also auch gewerblichen Mitarbeitenden zum Beispiel, für die machen wir jetzt gerade auch ganz viel, richtig gute Unterstützung anbieten, wo wir einfach über ganz andere auch Kosten und Preispunkte reden. Und gleichzeitig war für uns das Thema, dass wir gesehen haben, dass viele Outplacement-Programme viel zu starr sind. Also jeder durchläuft irgendwie so ein einheitliches Programm und teilweise auch viel zu fokussiert darauf sind, schnell den nächstbesten Job zu finden. Also das Thema Placement sagt ja auch schon so ein bisschen dieses, es geht um Placement, also jemanden möglichst schnell irgendwo hin zu platzieren. Und da ist unser Anspruch, deutlich ganzheitlicher ranzugehen und Menschen zu helfen, nicht nur irgendeinen Job zu finden, sondern wirklich den bestpassenden Job individuell zu finden und da
Was
eben
dann ja
auch
auch nachhaltiger ist, ne?
genau. Und das ist eben ja etwas, was ja, in vielen Programmen, also es gibt am Markt 3-Monats-Programme, so wo ich sagen würde, das springt zu kurz, weil je nachdem, also natürlich gibt es Menschen, die nach 3 Monaten oder innerhalb von 3 Monaten in eine neue Rolle gehen und das ist super und die passt perfekt. Aber wenn ich bei uns schaue, der Durchschnitt liegt aktuell zwischen 5 bis 6 Monaten. So oder ja, Durchschnitt, aber sozusagen da, wo sich die meisten gerade so tummeln. Und das ist dann einfach schwierig, wenn die Unterstützung nach 3 Monaten abbricht und ich dann plötzlich alleine davor stehe. Ne? Da habe ich vielleicht sozusagen ganz viel erstmal gelernt und am Anfang optimiert, aber ich brauche eigentlich kontinuierlich auch diese Bestärkung und nochmal einen Schritt zurück. Bin ich gerade richtig unterwegs? Warum bekomme ich Absagen? Ist es vielleicht doch was anderes, was zu mir passt? So, und da braucht es einfach eine längere Unterstützung, die auch deutlich individueller und flexibler ist.
Oh, du hast jetzt ganz viele wichtige Punkte gesagt. Also einmal mit der KI-Unterstützung finde ich ja auch den großen Vorteil, man kann sofort starten. Also man muss dann nicht warten, bis jetzt ein Berater Zeit hat, ne? Und man kann direkt schon mal so einen ersten Entwurf machen. Und meine Erfahrung ist, dass viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ja super lange auch einfach keine Bewerbung geschrieben haben, gerade wenn sie vielleicht im großen Konzern sind. Und sind da seit 20, 30 Jahren, dann ist die letzte Bewerbung auch einfach super lange her. Und dann ist es ja super, wenn man dann schon mal was an die Hand bekommt, wo man direkt starten kann, habe ich gerade gedacht.
Absolut. Also wir haben eine Digitalplattform, wo man wirklich sehr strukturiert durchgeführt wird, sofort starten kann, mit Ratgeberinhalten zu allen möglichen Aspekten eben sich auch durchhangeln kann. Und tatsächlich habe ich anfangs, als wir gestartet sind, mal gedacht, so funktioniert das eigentlich? Also Menschen sind ja total verunsichert, in so einer Situation, und kann man dann eigentlich mit so einem digitalen Angebot wirklich helfen? Also nehmen sich Menschen dann die Zeit, das zu lesen und sich mit sowas zu beschäftigen, oder brauchen die doch eigentlich sofort auch jemanden, mit dem sie sprechen können? Und das war für mich so einer der ersten Gänsehautmomente nach der Gründung, dass wir irgendwann das Feedback hatten von einer Nutzerin, die gesagt hat, oh, ich habe immer zwischendurch so Panikattacken und manchmal auch nachts, ne? Und wenn mir das passiert, dann mache ich eure Plattform auf und dann lese ich so ein, zwei Texte und dann habe ich das Gefühl, jetzt habe ich wieder einen Plan, jetzt weiß ich irgendwie, was der nächste Schritt ist und fühle mich wieder sicherer. Und das war so ein schöner Moment, dass ich dachte, wow, das funktioniert tatsächlich eben in dieser Kombination. Und gleichzeitig gibt es dann natürlich persönliche Ansprechpartner. Also es gibt wöchentliche Check-ins mit einem festen persönlichen Ansprechpartner. Und es gibt dann eben auch Coachings in der Tiefe mit Spezialisten sozusagen für spezielle Themen. Und das ist natürlich total wichtig, diese Kombination zu haben. Also nur digital funktioniert das natürlich in der Phase auch nicht, aber die Coaches können sich dann eben auf die Themen fokussieren, wo es wirklich einen Unterschied macht, dass es ein Mensch macht, ne? Also wirklich eben eher die emotionaleren Themen oder die Themen, wo es darum geht, auch vielleicht mal was zu hinterfragen und mal reinzupieken, da wo es weh tut, wo man sonst vielleicht oberflächlich rübergegangen wäre, ne? Das ist ja so die Qualität eines Coaches, dass man für sich sozusagen Fragen auftut, die man sich selbst vielleicht nie gestellt hätte. So, und das kann Stand heute auch eine KI noch nicht. Also dafür braucht es einfach Menschen.
Ja, absolut. Du hast eben auch das Thema angesprochen. Es geht auch nicht immer darum, so den nächstbesten Job anzunehmen. Und es geht nicht immer um Geschwindigkeit, ne, weil man vielleicht auch, manchmal ist es ja einfach total wertvoll, nochmal einen Schritt zurückzugehen und zu reflektieren, was will ich überhaupt? Was ist ein Grund, warum sich Menschen deiner Erfahrung nach schnell für den nächsten Job entscheiden? Also es gibt ja so verschiedene Typen, ne? Also manche sagen, ja, okay, ich wurde jetzt gekündigt, habe meinen Job verloren, jetzt nehme ich mir erstmal eine Auszeit, und manche wollen aber direkt auch wieder durchstarten. Und wir hatten ja auch schon mal drüber gesprochen im Vorgespräch über das Thema Rebound-Jobs. Vielleicht magst du da einmal erzählen, was ist das überhaupt und was sind vielleicht auch Gefahren aus deiner Sicht und genau.
Ja, genau. Also wir sehen bei den Menschen, die zu uns kommen, eigentlich so zwei Muster, die nicht so günstig sind. Also es gibt natürlich Menschen, die sehr geplant und wunderbar eben auch in diesen Prozess starten, aber tatsächlich ist es häufig so, dass Menschen schon sehr, sehr verunsichert sind. Und in dem Moment gibt es so zwei typische Muster. Das eine ist so eine Lethargie. Also, dass man wirklich auch noch komplett blockiert ist und so voller auch Wut und Verbitterung ist und eigentlich noch so gar nicht in der Lage ist, irgendwas zu machen. Und das kann im schlimmsten Fall manchmal auch Wochen anhalten, dass Menschen irgendwie so gar nicht vorankommen. Und das ist so ein Muster, wo wir dann eben auch helfen, das einmal auch wirklich ja strukturiert zu verarbeiten und da wieder rauszukommen aus diesem Loch und nach vorne zu schauen. Das andere, und das ist das deutlich häufigere Muster, ist so ein Aktionismus, ne? Das ist diese Flucht nach vorne. Und aus der Verunsicherung raus sehen wir, dass Menschen teilweise direkt in den ersten Tagen oder in den ersten ein, zwei Wochen nach der Kündigung oder Aufhebung dann ewig viele Bewerbungen einfach schon rausschicken und die ersten Headhunter kontaktieren und wirklich so völlig, ja, wie in so einem Wahn irgendwie so losrennen. Und das ist ganz oft, oder eigentlich ist es nie ein faktischer finanzieller Druck, weil wenn man schaut, Menschen bekommen, also kann man auch in der Presse allenthalben lesen, Menschen bekommen enorme Abfindungen in vielen Fällen. Man hat ja ohnehin auch dann eben noch die Kündigungsfrist, wo man häufig dann ja eine Freistellung hat, man bekommt das Arbeitslosengeld. Also wir sehen eigentlich typischerweise, dass Menschen gar nicht unbedingt einen finanziellen Druck haben. Also nehmen wir vielleicht mal sozusagen gewerbliche Mitarbeitende mal aus. Da ist es natürlich noch mal ein bisschen enger. Aber wenn man sozusagen die kaufmännischen Profile nimmt, da haben Menschen eigentlich aus finanziellen Gründen erstmal genug Zeit, sich wirklich zu sortieren. Da haben wir ja einfach ein soziales System und auch Arbeitgeber, die Verantwortung übernehmen, dass das abgepuffert wird. Es ist eigentlich eher der Druck, den Menschen sich selber machen. Und da kommen die Rebound-Jobs ins Spiel. Das ist so ein psychologischer Mechanismus, dass Menschen das Gefühl haben, ähnlich wie in der Beziehung, ich bin jetzt zurückgewiesen, ich bin nichts mehr wert, so ich habe irgendwie meine Identität verloren, ich habe Selbstzweifel, werde ich jemals wieder einen neuen Job finden, will mich noch jemand? Und das ist wirklich spannend, da gibt es in der Beziehungsforschung eben dieses Muster, dass Menschen, die sich nach einer langen Beziehung trennen, dann ganz häufig, ganz schnell, also kennt man ja von vielen Anekdoten, so sich ganz schnell in eine neue Beziehung flüchten. Und das sind dann die sogenannten Rebound-Partnerships, auf Englisch oder auf Deutsch Übergangspartnerschaften. Und da gibt es ganz, ganz viel Forschung, die halten selten länger als 6 Monate, weil diese Partnerschaften kein Hinzu sind, häufig. Also es sei denn, ist es jetzt der Grund für eine Trennung, dann ist es vielleicht manchmal anders, aber sozusagen diese Partnerschaften, die entstehen, nachdem jemand sich getrennt hat, ist es häufig wirklich eher so eine Flucht, um das eigene Selbstwertgefühl wieder aufzuwerten. So, und tatsächlich gibt es auch da Studien, das hilft psychologisch. Also Menschen fühlen sich dann auch besser. Aber das ist nichts, was von Dauer ist. Also sozusagen an alle, wenn Achtung, wenn man einen Partner hat, der sich gerade getrennt hat, das könnte nicht von Dauer sein. So, und tatsächlich ist es eben bei Jobs ein sehr, sehr ähnliches Muster. Menschen fühlen sich in dem Moment zurückgewiesen, verunsichert und flüchten sich ganz schnell in einen neuen Job, der dann tatsächlich häufig nicht lange hält. Und das ist etwas, da hatten wir die Hypothese und haben uns das tatsächlich dann einmal auch zahlen- und datenbasiert angeschaut. Wir haben auf LinkedIn uns 8.000 Profile angeschaut, also automatisiert ausgewertet, von Menschen, die den Job gewechselt haben, und haben uns im Fokus Menschen angeschaut, die vorher 10 Jahre lang und länger in ihrem Job waren. Also Menschen, die keine Jobhopper sind, sondern die tatsächlich eben sehr loyal eigentlich gegenüber ihrem Arbeitgeber waren. Und die dann gewechselt haben. Und wenn man so den Durchschnitt insgesamt anguckt, dann sind es 78%, die auch im Folgejob wieder mehr als 2 Jahre bleiben. Das heißt also Menschen, die auch dann sozusagen beim nächsten Arbeitgeber wieder loyal sind. Und dann haben wir uns Firmen angeguckt, die bekannte Restrukturierungen hatten oder Stellenabbauprogramme, und haben geschaut, Menschen, die eben in dem Zeitraum gewechselt haben, in der Annahme, die sind nicht freiwillig gegangen. Und tatsächlich konnten wir sehen, dass da nur noch 50% länger als 2 Jahre in ihrem Folgejob bleiben. Also eben wirklich eine deutliche Veränderung und deutlich mehr Menschen, die eben innerhalb von 2 Jahren schon wieder den Arbeitgeber gewechselt haben, und sogar 22%, die innerhalb des ersten Jahres schon wieder gewechselt haben. Also fast ein Viertel, die eben dann nicht lange geblieben sind.
Aber also ich kann das nachvollziehen, weil ich glaube, viele stürzen sich eben in den Job, ohne dann, ne, wie du sagst, also es ist ja auch eben diese Geschwindigkeit, man nimmt einfach so das Erstbeste, aber man reflektiert damit ja dann auch nicht, ne? Was möchte ich eigentlich wirklich machen und was passt zu mir und möchte ich vielleicht mich irgendwie jetzt in Zukunft ein bisschen anders ausrichten? Oder manche, ne, schicken dann einfach eine Vielzahl von Bewerbungen raus, in der Hoffnung, schnell was zu kriegen, und dann nimmt man das, damit man erstmal sicher ist.
Genau, also es ist also warum es da nicht passt, sind so unterschiedliche Faktoren, und der Hauptfaktor ist sicherlich, dass Menschen sich zu wenig mit sich selbst beschäftigt haben und einerseits reflektiert haben, welche Rolle passt eigentlich wirklich zu mir, aber vielleicht auch, das ist auch ein großer Teil, welches Umfeld passt eigentlich zu mir. Also in welchen kulturellen Umfeldern, welchen Teamsituationen funktioniere ich eigentlich besonders gut, und sich dann eben auch nicht die Zeit nehmen, den potenziellen neuen Arbeitgeber gut genug kennenzulernen, um zu schauen, passt das jetzt eigentlich wirklich zu mir? Also kann ich in diesem Umfeld erfolgreich sein. Und ein dritter Faktor ist natürlich auch, den Arbeitgeber an sich genau anzugucken. Also wir sehen auch immer mal wieder Fälle, wo Menschen bei einem Arbeitgeber anfangen, der dann ein halbes Jahr später auch wieder ein Stellenabbauprogramm startet, wo dann natürlich die mit der teilweise noch in der Probezeit oder mit der kürzesten Zugehörigkeit dann als erstes wieder auf der Liste stehen. Und das ist natürlich fürchterlich, wenn man sich dann sozusagen in immer kürzere Zugehörigkeiten spiralt und eigentlich in so einem Teufelskreis ist, wo es dann irgendwann auch finanziell eng wird oder irgendwann auch die Karriere unter die Räder kommt. Und also da macht es ganz, ganz viel Sinn. Und das ist etwas, was wir auch ganz bewusst machen, dass wir am Anfang so ein bisschen ausbremsen und sagen, so jetzt erstmal Schritt zurück. Ne? Also, warum bist du denn jetzt gerade so schnell unterwegs? So, reflektier mal einmal für dich, so was treibt dich da eigentlich gerade? Und dann unterstützen wir wirklich erstmal auch in eine gute Reflexion und Abschied zu kommen, also wirklich für sich auch einen guten Haken dran zu bekommen, weil viele schleppen auch noch so ein Groll und so eine Bitterkeit mit sich rum, der natürlich auch durchschimmert und auch dazu führt, dass man nicht so richtig gut rechts und links guckt. Das zweite ist dann wirklich auch eine gute Orientierung, also zu gucken, welche Fähigkeiten habe ich, welche Fähigkeiten kann ich vielleicht auch noch entwickeln, also muss es genau die Rolle sein und vor allen Dingen, welche Persönlichkeit habe ich? Also wir schauen sehr strukturiert auch auf Motive, Persönlichkeitsmerkmale, um zu gucken, was passt denn eigentlich zu mir? Und bin ich denn eigentlich die letzten Jahre in einer Rolle gewesen, die perfekt zu mir passt? Oder ist das jetzt eigentlich vielleicht auch eine Riesenchance, nochmal anders abzubiegen? Also wir sehen auch immer mehr Quereinstiege und das ist ganz toll, dass Menschen sagen, ich habe zwar jetzt was gemacht und bin da so reingerutscht und es war auch okay, aber das ist doch jetzt eigentlich eine Riesenchance, was zu machen, was vielleicht noch mal mehr Impact hat oder wo ich das Gefühl habe, ich kann eine Leidenschaft jetzt ausleben oder ich kann einfach noch mal was anderes auch ausprobieren. So, ne? Das kann ja auch tatsächlich so eine Riesenchance sein, noch mal, wo man aus einem festen Job heraus sich niemals getraut hätte, noch mal so eine Abbiegung zu nehmen.
Ja, total. Ich würde aber gerne nochmal auf einen Punkt eingehen, den du eben angesprochen hast. Und zwar hast du gesagt, manchmal landet man auch beim falschen Arbeitgeber, der dann ein halbes Jahr später vielleicht auch wieder Stellen abbaut. Und aus meiner Arbeit kann ich sagen, das ist genau die Angst, die auch viele haben, die jetzt auf Jobsuche sind, ne, oder die betroffen sind vom Stellenabbau, die dann sagen, ich traue mich eigentlich gerade, mich gar nicht zu bewerben. Also selbst auch die, die einfach unzufrieden sind im Job und die sich dann trotzdem an den Job klammern, auch wenn die Stelle jetzt gar nicht wegfällt. Aber diese Veränderungsbereitschaft nimmt ab aufgrund der ganzen Krisen, weil man sagt, nee, ich bleibe jetzt erstmal in meinem Job, weil der ist vielleicht sicher oder ich habe einfach Angst, dass ich der oder die Erste bin, die dann gehen muss beim neuen Arbeitgeber, wenn es dann zum Stellenabbau kommt.
Ja,
Und
also gerade, ja.
was empfiehlst du da, ne? Weil dann ist diese Lethargie da, also genau das Gegenteil von diesem Aktionismus, ne? Und trotzdem braucht es ja aber auch diesen Mut, dann trotzdem tätig zu werden. Also.
Ja, das ist eine ganz, ganz schwierige Frage aktuell, weil also sieht man ja überall, dass auch gerade weniger Fluktuation passiert, weil Menschen sich einfach an ihre Betriebszugehörigkeit klammern. Und ein Stück weit finde ich das auch legitim. Also im Moment ist so viel Umbruch, dass es tatsächlich ja auch ein Risiko ist, ne? Also ich würde niemanden raten, das überstürzt und unreflektiert zu machen. Ich glaube, was da wichtig ist, und wir begleiten ja tatsächlich auch nicht nur Menschen, die ihren Job verloren haben, sondern auch Menschen, die in so beruflichen Sackgassen sind und sich genau diese Frage stellen. Und was wir dann am Anfang machen, ist einmal so ein, wir nennen das Job Happiness Check, wo wir sehr systematisch durch alle Faktoren durchgehen, die Jobzufriedenheit ausmachen. Und das ist natürlich dann auch sowas wie Gehalt und Benefits, aber eben auch, wie sehr identifiziere ich mich mit meinem Arbeitgeber, glaube ich an die Zukunft dieser Firma und dann aber auch, und das sind die wichtigsten Faktoren, wie sehr habe ich das Gefühl, in meinem Job aktuell wirksam zu sein, wie sehr habe ich das Gefühl, weder über noch unterfordert zu sein, kann ich mich weiterentwickeln. Also so die Tätigkeit als solche ist unserer Erfahrung nach und sagen auch viele Studien der allergrößte Treiber für die Jobzufriedenheit. Und dann ein ganz, ganz wichtiger Faktor, wie sehr unterstützt, fordert und fördert mich mein Chef. Das ist ja, also das häufigste Muster ist ja, ich komme wegen eines Jobs oder eines Unternehmens und gehe
Und
wegen
gehe
eines
wegen meinem
Chefs,
Chef,
ne?
ja.
Also das ist ja so ganz, ganz häufiges Muster nach dem Vorgesetztenwechsel, dass das irgendwie nicht mehr passt. Und ich erinnere mich noch, als in der Zeit bei Xing haben wir sehr viel Studien gemacht und auch ganz viel Marktforschung in der Tiefe, warum Menschen Jobs wechseln und haben immer wieder gesehen, dass Menschen das viel zu lange vor sich herschieben und jahrelang unzufrieden in Jobs verharren und dadurch auch wirklich unglücklich werden, bis hin zu körperlichen Symptomen. So, das heißt, es ist wichtig, sich das wirklich anzugucken. Die Frage ist aber eben, was ist der Treiber? Und wenn jetzt sozusagen Gehalt, Benefits der Treiber sind, so das Gefühl, ich kann vielleicht woanders mehr verdienen, würde ich sagen, Vorsicht, so, ne? Das kann zu kurz gesprungen sein. Wenn es aber tatsächlich der Chef und die Tätigkeit ist, dann würde ich wirklich sehr, sehr genau hingucken. Und dann ist aber ja die Frage, muss es zwingend ein Wechsel nach außen sein? Also manchmal kann das ja auch so das Gefühl sein, hu, das Gras ist grüner auf der anderen Seite und ist es dann aber gar nicht. Manchmal gibt es vielleicht auch die Möglichkeit, den eigenen Job nochmal zu verändern oder innerhalb des Unternehmens zu wechseln. Also vielleicht sozusagen von dem Chef wegzuwechseln in eine andere Abteilung und da in ein lokales Umfeld zu kommen, wo es einfach besser passt. Oder auch den eigenen Job vielleicht nochmal über eine andere Arbeitsteilung, Teamkonstellation und so weiter anzupassen. Also das, was man Jobcrafting nennt, also nochmal wirklich für sich zu überlegen, was brauche ich denn, um wirksam zu sein, was brauche ich denn, um zufrieden zu sein. Und manchmal ist das vielleicht auch eine Lösung, da einfach auch nochmal breiter zu schauen, bevor man den Sprung nach draußen wagt. Und das kann auch ganz, ganz viel bewirken. So. Also deshalb, da gibt es jetzt nicht so die pauschale Antwort. Das hängt natürlich dann auch von der Branche und der Rolle ab.
Ja,
Aber
total.
was in jedem Fall wichtig ist, sind Weiterbildungen. Also aktuell ändern sich Jobprofile so radikal und das sehe ich als größtes Risiko von Menschen, die im Job verharren, dass sie gerade abgehängt werden, was ihre Skills angeht. Und da, gerade wenn man unzufrieden ist, kann das ja auch eine Motivationsquelle sein, nochmal zu gucken, bezahlt mein Arbeitgeber mir vielleicht spannende Weiterbildungen, dass ich mich auch weiterentwickeln kann und dann vielleicht auch nochmal mit einem anderen Absprungsniveau an Fähigkeiten dann auf den Markt gehe.
Ja, das ist eigentlich so ein Teufelskreis, ne? Man bleibt dann, also man verharrt im Job aus Sicherheit, und verliert eigentlich an Employability.
Ja,
Also, und
exakt.
ja. Was würdest du denn sagen, wenn wir so in die Zukunft gucken, welche Skills oder Kompetenzen oder werden denn in Zukunft wichtiger aus deiner Sicht?
Ja, ich würde das gar nicht an fachlichen Skills so richtig festmachen. Also natürlich, glaube ich, muss jede und jeder mit KI arbeiten, grundlegend verstehen, wie KI funktioniert, Grundlagen verstehen, wie digitale Prozesse funktionieren. Ich glaube aber, das ist ein Hygienefaktor. Also das ist nichts, womit ich mich irgendwie auszeichnen kann, aber nichtsdestotrotz ist da extrem wichtig, nicht abgehängt zu werden. Also deshalb da Dinge ausprobieren, nicht dem Kollegen sagen, das hast du aber mit KI gebaut, das ist schlecht, sondern vielleicht selber mal ausprobieren. Man hört ja solche Sachen immer. Und man denkt so, ach, das ist nichts wert, das hast du mit KI gebaut, wo ich denke, ja, das ist aber gut, wenn ich drauf gucke. Also, also diese Dinge, die sind wichtig, aber ich glaube, noch entscheidender ist das Thema Lernfähigkeit und Willigkeit. Und denn es wird ja auch in der Zukunft keine starren Profile geben. Also wenn man sagt, so jetzt lerne ich mal, wie KI heute funktioniert und dann ist alles gut, es ändert sich ja so schnell, ich muss eigentlich kontinuierlich wieder neu lernen, wie irgendwas funktioniert. Und diese Fähigkeit, ganz schnell eben Dinge auch lernen zu können und andere Arbeitsweisen mir aneignen zu können, ist essentiell wichtig. Und es ist nicht nur eine Fähigkeit, sondern es ist eigentlich ein Mindset. Also das auch zu mögen, da Spaß dran zu haben, das zu genießen, Dinge auszuprobieren, neue Dinge zu machen. Gerade bei Quereinstiegen ist das ja die entscheidende Fähigkeit, auf die Arbeitgeber gucken müssen. Denn also bei Quereinstiegen kann man ja nicht mehr auf den Lebenslauf gucken und sagen, check, check, hat das gemacht, so, ne? Sondern da geht es ja viel mehr darum, hat jemand vielleicht übertragbare Kompetenzen und sag mal soziale Fähigkeiten, Teamfähigkeit, Konfliktfähigkeit, so solche Themen, Kommunikationsfähigkeit, die Themen werden viel, viel wichtiger. Aber ich glaube, das Allerwichtigste ist das Thema, ist jemand neugierig, ist jemand willig und auch, ja, hat jemand Spaß daran, Neues zu lernen und auszuprobieren. Ich glaube, das ist das Entscheidende.
Hast du da einen Tipp? Also, wenn jetzt jemand zuhört und vielleicht diese Neugier auch verloren gegangen ist, weil man eben so in seinem eigenen Hamsterrad drin ist, ne? Das kennt man ja auch von einigen oder hört man auch immer wieder, ne? Dann nimmt der Job irgendwie so viel Raum ein, dass man auch gar nicht mal, gar keine Zeit hat, mal nach links und rechts zu gucken. Und ich glaube, so vom Raushören habe ich gehört, dass du das eigentlich so in dir hast. Ne? Also ist auch vorhin, was du erzählt hast, mit den 100 Ideen zum Gründen und dann hast du drei davon ausprobiert und da war ja so eine Neugier von deiner Seite irgendwie ja, vorhanden. Hast du da Tipps, wie man da wie vielleicht wieder drankommt, wenn man jetzt gerade in so einem Hamsterrad feststeckt?
Ja, also das ist natürlich, also es ist ein Persönlichkeitsmerkmal, das lässt sich nicht leugnen, ne? Also das ist, hat was mit auch Sozialisierung in der Kindheit zu tun, ob man eben diese Neugier und Wissbegier hat, so, ne? Und die habe ich tatsächlich überproportional, und ich glaube, Gründerprofile haben die immer überproportional, so. Das ist, ja, ist dann ein Geschenk, wenn man das hat. Trotzdem ist es nicht so, dass man nicht das trotzdem erlernen und sich aneignen kann. Und das kommt über das Tun. Also das kommt darüber, tatsächlich Dinge zu probieren, die dann funktionieren und wo ich dann ein Erfolgserlebnis habe. Und deshalb würde ich jetzt auch nicht empfehlen, trockene Theorietrainings zu machen, um sich Fähigkeiten anzueignen. Denn das verpufft, das ist langweilig, das ist zäh und mühsam, sondern es geht darum, wirklich sehr praktische Dinge zu tun und vielleicht auch lieber statt das KI-Training zu buchen, lieber sich irgendwo bei ChatGPT sonst wo zu registrieren, oder viele Tools sind ja auch kostenlos, und einfach zu machen. Also einfach wirklich auszuprobieren, zu gucken, was funktioniert. Und also wir bieten zum Beispiel bei uns in der Plattform mit einem Partner ein KI-Training an, wo jeden Tag so ein kleines Video kommt mit einer ganz konkreten Anleitung Schritt für Schritt, wo ich irgendein Problem mit KI lösen kann und wie ich das genau mache. Und das ist eben explizit so gedacht, dass ich das nachmache. Also, dass ich mir das nicht einfach nur angucke, sondern dass ich wirklich das dann selber auch ausprobiere und das danach kann und dann denke, ach Mensch, wenn ich das Problem so gelöst habe, jetzt habe ich so ein ähnliches Problem, das kann ich dann ja eigentlich auch lösen. Ne? Und eben so ein bisschen diese Hemmschwelle auch abzubauen, Dinge zu probieren. Und das ist eigentlich das, was ich raten würde, immer wenn irgendwas Neues mal da ist, es einfach ausprobieren. Also wir haben zum Beispiel KI-Fotos, Bewerbungsfotos gelauncht. Und wir waren alle total skeptisch und haben gesagt, man sieht den Fotos doch an, dass die KI-Fotos sind. Und dann haben wir das mal ausprobiert und gedacht, wow, da mache ich irgendwie so 10 Selfies und dann kommt da echt ein cooles Foto raus. Und das natürlich ist es ein bisschen KI, aber es ist tausendmal besser, als wenn ich ein uraltes Foto verwende oder als wenn ich ja, irgendwie schlechtes Studiofoto verwende, wo ich einen blöden Tag hatte. Und haben dann gesagt, okay, und über das Probieren sind wir dahin gekommen, auch ein bisschen unsere Aversion dagegen zu verlieren, zu sagen, okay, das bauen wir jetzt ein auf der Plattform, das kann man jetzt bei uns machen. Und so dieses, und das kostet jetzt 9 Euro, ne? Das kann ich privat mal ausprobieren, irgendwie mir 20 Fotos generieren über so ein Fototool. Und also diese Dinge einfach auszuprobieren, da kann ich nur ermutigen.
Ja, und ich glaube, was du sagst, ne, so eine Aversion dagegen abzulegen oder Widerstände und es erstmal auszuprobieren. Und das ist ja dann noch keine Entscheidung, dass man das dauerhaft in seinen Job integriert, aber einfach diese Neugier zu haben oder diesen Widerstand abzulegen, ne, und nicht zu sagen, oh, das ist alles doof und das ist nichts für mich, sondern erstmal testen und dann könnte man das ja immer noch sagen. Aber meistens ist es ja dann, dass man dann doch begeistert ist oder beeindruckt ist, was alles eigentlich möglich ist.
Ja, genau.
Okay, wir sind jetzt schon fast am Ende. Ja, ich könnte jetzt noch irgendwie 3 Stunden, glaube ich, mit dir weitersprechen. Aber magst du zum Schluss den HörerInnen noch irgendwas mitgeben? Also vielleicht auch gerade noch mal in Bezug auf die Rebound-Jobs oder auch ganz frei, also für alle, die jetzt in der Situation sind, die ihren Job verloren haben oder ja, wo es einfach sehr unruhig ist im Unternehmen.
Also ich bin überzeugt, dass ganz viel im Leben mit Mindset zu tun hat. Also wir arbeiten viel mit positiver Psychologie und da gibt es ja auch ganz, ganz viel Forschung, dass Glückspilze auch erfolgreicher im Leben sind. Und ich glaube, es gibt ja nicht per se Glückspilze und Pechvögel, auch wenn man vielleicht nach so einem Jobverlust denkt, so, oh, natürlich hat es mich getroffen, ich habe ja immer Pech, aber wenn wir überzeugt sind oder Menschen, die überzeugt sind, dass sie ein Glückspilz sind, die werden auch Glück haben. Und das ist tatsächlich eine Überzeugung, die ich ganz tief in mir drin habe. So, wenn man irgendwas will, dann kann man das auch erreichen. Und Also, du hattest mich im Vorfeld ja nach einem Zitat schon gefragt. Und ich habe tatsächlich mal überlegt, was wäre denn irgendwie sowas, so, um es im Kopf zu haben. Und es ist vielleicht ein bisschen abgedroschen, aber ich finde, gerade in der Situation der Unsicherheit hilft es wahnsinnig zu sagen, am Ende wird alles gut. Und wenn es noch nicht gut ist, ist nicht das Ende.
Ja.
Diese Überzeugung zu haben, die ist unfassbar hilfreich in solchen Phasen. Und wenn man diese Überzeugung hat, dann ist es auch so. Also, da gibt es ganz viel Forschung, dass, wenn man mit einer positiven Überzeugung rangeht, guckt man mehr rechts und links, und ja, provoziert auch mehr glückliche Zufälle, weil man eben mit einem positiven Mindset auch auf Menschen zugeht, auf Ideen zugeht, auf Chancen zugeht.
Super, vielen lieben Dank, Sabrina. Das war ein ganz tolles Interview und ja, mit ganz vielen Tipps auch für die HörerInnen. Vielen Dank.
Ja, das freut mich. Allen ganz viel Erfolg, und viel Glück. Ich bin sicher, ihr werdet es haben.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn du den Podcast abonnierst, um keine Folge mehr zu verpassen. Und teile ihn doch auch gerne mit deinen Lieblingsmenschen, die ebenfalls eine Portion Zukunftsmut gebrauchen können. Bis zum nächsten Mal, ich freue mich auf dich. Deine Juliane.